Ihr hört Comic Review Ausgabe 256 mit dem Buch Frankins Spirou und Fantasio, die Anfänge eines Zeichners. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal habe ich mir wieder einen Gast ins Boot geholt. Der ist natürlich auf dem Elbkanal quasi. Hallo Helge.
Elbkanal nennt sich das jetzt? Ist das nicht Spree oder so? Ich weiß gar nicht.
Ach, was kommt
das? Oh. Spree und Havel, glaube ich.
Mensch, wie komme ich auf Elbkanal? Ich weiß auch wie bei Hamburg. Warum? Fang nochmal.
Lass doch, ist doch okay. Komm, das kann auch mal deine...
Deine Inkompetenz,
genau. Er kennt sich, bei Comics kennt er sich aus. Geografie nicht ganz so seine Sache, aber meine ehrlich gesagt auch nicht.
Ich war egal. Im Kopf irgendwie bei Hamburg gerade, deswegen weiß ich nicht, wie ich von Hamburg nach Berlin, aber egal. So, jedenfalls.
Eine große Stadt in Deutschland.
Genau, so, eine große Stadt.
Genau, man kann ja auch sagen Stammgast, oder? Also bin ja echt schon häufig dabei.
Die Institution sozusagen, kann man auch sagen.
Genau, und ich habe mir auch noch angeguckt, also es sind ja jetzt diese Gesamtausgaben und da gibt es ja schon einige, ich weiß gar nicht, hast du im Kopf, wie viele
das jetzt sind? Ja, ich habe geschaut, weil ich sie wirklich an sich sehr interessant finde. Ich denke mal 8, 9, 10, so Pi mal Daumen. Also man müsste einfach rausbekommen, wie viele das sind. Und wir haben uns, wie gesagt, diese erste, also ich habe mir die erste Ausgabe angeschaut. Helge hat sich dann den zweiten dicken Band nochmal angeschaut. Und dieses Format oder dieser Beitrag wird quasi ein Zweiteiler sein. Und wir haben uns noch eines der neueren Werke von Spirou und Fantasio angeschaut, den es dann quasi im Teil 2 dieses Podcastes geben wird, der dann aber separat nochmal getrennt ist. Also ihr kriegt dann nochmal so ein kleines Break, wobei neueres Werk, also dieses, von dem die Rede ist, das ist ein Spirou und Fantasio, Spezial Spirou, Porträt eines Helden als jungen Thor, das ist auch bereits 2009 erschienen, auch nicht mehr ganz so frisch, aber trotzdem eines der neueren Werke im Verhältnis zu dem ersten. Gleich mal die Frage vorweg und bei mir ist ja immer so, Frankin, einer der ganz großen Zeichner, die hat auch mit wenigen Strichen fantastisches Artwork haben können, wobei ich bei Frankin eher immer an Gaston denken muss. Und die Besonderheit...
Ja, ist ja berechtigt. Also Gaston ist ja seine eigene Serie. Spirou und Fantasio hat er nicht selber erfunden.
Das da wollte ich gerade fragen. Hast du das gewusst? Also für mich war auch Spirou und Fantasio eigentlich immer so ein Inbegriff dessen, was Frankin gemacht, also geprägt hat. Er hat es natürlich geprägt, aber er hat es komischerweise gar nicht erfunden. Hast du es gewusst? War dir das bekannt?
Ich glaube, ich hatte es irgendwann mal gehört, aber ehrlich gesagt, es ist einem auch, wenn man so Kind oder Jugendlicher ist, ist einem das auch ein bisschen egal. Man weiß aber, also ja, man verbindet schon den Namen Frankin natürlich mit Spirou. Und das, was ich ganz interessant daran finde, ist eigentlich auch, dass sich die neueren Zeichner halt meistens dann auch auf ihn beziehen. Also zum Beispiel den eigentlichen Erfinder hatte ich gar nicht mehr so richtig im Kopf. Wir können ja ganz kurz vielleicht nochmal darauf eingehen. Interessant ist zum Beispiel auch, dass die Gesamtausgabe wirklich eine Frankin-Gesamtausgabe ist und eigentlich die richtigen Anfänge, also das hat ja eigentlich vor 46 schon gestartet, die ersten Spirous. Und wir aber jetzt hier mit den Frankin-Sachen anfangen, weil sie halt einfach wahrscheinlich auch zu der Zeit erst richtig populär wurden.
Also die bringen ja auch diese ganz, ganz alten Sachen, aber das ist dann der Einstieg. Also sie sagen halt, warte mal, wenn ich es richtig hinkriege, war Robert Welter war der das originär erfunden hat. Geprägt hat es dann dieser Franzose Gigi, keine Ahnung.
Ja, genau.
Und das ist wahrscheinlich auch eine Besonderheit, das müssten wir vielleicht auch herausstellen. Diese Erstausgabe, also dieser Gesamtausgabe von Spirou und Fantasio, wunderschönes Hardcover, kostet ein wenig mehr, 32,90 Euro im Verhältnis zu diesen normalen Bänden, die Pi mal Daumen 12 Euro kosten, wobei das auch nicht viel mehr ist, weil dort nämlich 4 Bände vereint sind und die sind nicht, wie sie in Deutsch erschienen sind, da war ja dieses hier, wie hieß das, Querz Dingsbums antwortet nicht, das war glaube ich der erste Band, der so bei, sag ich mal, bei Carlsen erschienen ist. Kleine redaktionelle Anmerkung an dieser Stelle, Spirou und Fantasio, Heft Nummer 1 war natürlich der Zauberer von Rummelsdorf und das von mir angesprochene oder versucht anzusprechende QRN ruft Brezelburg war dann Spirou und Fantasio Ausgabe 16. Und hier ist es so wirklich die chronologische Gesamtausgabe und die Besonderheit, und das finde ich wirklich fantastisch und das liest sich für mich fast noch schöner als wirklich so diese Anfänge von Spirou und Fantasio, diese Zwischenteile, die dann nochmal von der Redaktion so aufbereitet sind, also so geschichtlich, also wo kommt Frankin oder Frankin überhaupt her, was hat er so gemacht, wie kam er überhaupt dazu, und ich finde es immer so interessant zu sehen, dass eigentlich die ganzen Großen, die heute auch noch in Anführungszeichen gut Comics verkaufen, also der Maurice hier von Lucky Luke,
Genau,
dann Bejo von Bejo, von den Schimpfen, ja. Dass die alle irgendwann in einem Pool waren, weißt du, die waren alle irgendwann mal zusammen und haben sich da selbstständig gemacht und das sind Leute, die heute noch die Zeichnerlandschaft in gewisser Weise prägen, also nicht mehr aktiv, logischerweise, aber zumindest als Vorbild und jeder kennt diese Leute und die kommen quasi aus dem kleinen Kaff oder beziehungsweise aus dem gleichen Verlag, haben zusammen irgendwann mal angefangen, zusammen gearbeitet und hier ist es halt auch so, man sieht halt wirklich so die Anfänge dieser Figuren, die am Anfang noch ein wenig ungelenk waren und ich finde es so sympathisch, wenn dann Frank Hirn hier zeichnet, er hätte die am liebsten in der Versenkung verschwinden lassen, weil sie für ihn halt auch nicht mehr das ist, was er später gemacht hat. Also auch wenn man sich so Spirou anguckt oder Fantasio, also einfach auch wie die gezeichnet worden sind, so vollkommen überdreht.
Ja, gerade Fantasio, der wirkt also richtig wie so ein Opa auf manchen Bildern. Also irgendwie, sie sehen, also auch Spirou, die sehen eher sehr unsympathisch und oft verschoben aus. Und das ist wirklich so faszinierend, wie sich dieser Stil innerhalb von 4 Jahren total ändert. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, das, was du gerade schon angedeutet hast, dass eigentlich diese Zwischenbemerkung, der redaktionelle Teil sozusagen, dass der, das, mir ging es nämlich genauso, dass das wirklich super interessantes Material ist. Und die Geschichten dazwischen, also gerade die ersten halt noch sehr, noch nicht sehr mitreißend
sind. Ein Kind ihrer Zeit sind, glaube ich auch. Ne? Also da fehlt so ein bisschen, nicht der rote Faden, das schreiben die ja nachher auch irgendwo, dass das halt so von Woche zu Woche oder so von Panel zu Panel quasi entworfen worden ist, dass die am Anfang gar nicht wussten, worauf sie sich einlassen. Und das merkt man diesen Geschichten manchmal so ein wenig an. Das ist so ein, wir brauchen jetzt noch 3 Seiten mit irgendeiner Geschichte, schreiben wir die mal weiter und das ist dann halt so Slapstick, also ja, vielleicht am besten vergleichbar so mit Slapstick-Stummfilm-Humor, der heutzutage wahrscheinlich keinem mehr so rein geschichtentechnisch in einem Ofen vorlockt, obwohl sie trotzdem immer noch witzig zu lesen sind, aber vermutlich eher so ein bisschen das jüngere Publikum ansprechen würden. Also mehr so All Ages, eine funny Geschichte halt im klassischen Sinne.
Und man kann sich das halt auch ganz gut vorstellen, dass es halt von Woche zu Woche vielleicht zum Teil auch besser funktioniert, weil es dann so kleine Häppchen sind, aber halt in diesem Albumformat fast ein bisschen ein Überfordern oder auch Unterfordern. Genau, und das ist eigentlich auch der Grund, weswegen ich gesamt Ausgabe Nummer 2 mir auch noch besorgt habe und durchgelesen habe, weil das ist der Unterschied qualitativ ist wirklich so extrem, aber da komme ich später nochmal drauf. Ich würde jetzt gerne nochmal ganz kurz ein
bisschen chronologischer vorgehen. Wir können dir mal ganz kurz bevor du sagen, was in dem ersten Band zum Beispiel drin ist an Band. Natürlich, ich muss zugeben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe fast alle auch noch als Bandausgabe irgendwie da, aber mit enthalten ist, also Werke von 46 bis 1950, Onkel Ottos Testament, Spirou und der Roboter, Spirou bei den Pygmäen und Spirou im Wilden Westen, also diese 4 Hefte, wobei das immer als Spezial angesehen worden ist, weil die in dem, ich sage jetzt mal, regulären Carlsen-Kanon gar nicht so integriert waren. Also die sind dann immer gleich als Spezial ausgegeben worden, weil sie eben keine so Heft- oder Alpenfüllende tatsächliche Geschichten waren, glaube ich. Und was ich auch interessant fand, so von der Aufmachung her, das sieht man auch zwischendurch, das fällt einem, ich weiß gar nicht, ob das dich so ein wenig gestört hat manchmal, so im Thema Cliffhanger, die Originalzeichnungen waren halt meistens auf 4, ich sag mal so, Panelstreifen verteilt. Und jetzt hier in diesem Buch zum Beispiel sind halt immer 5 Panelstreifen. Das führt dazu, dass diese Umbrüche, diese Seitenumbrüche auch nicht mehr ganz die Originalen sind. Und das hat manchmal so ein Cliffhanger-Moment, wo du sagst, da merkt man so, Punkt, keine Ahnung, Ausgabe für diese Zeitung beendet und beim nächsten geht's weiter. Die sind manchmal so innerhalb einer Seite, also in dieser Ausgabe. Aber das ist mir persönlich aufgefallen, wenn du sagst, dir ist das gar nicht so aufgefallen, das merkt man immer dann.
Stand es irgendwo?
Das steht nicht so. Weil du dir die alten Abdrücke, es gibt ja so Replik-Nachdrucke, also wie das quasi in dieser Zeitung dann tatsächlich abgedruckt worden ist.
Da sind es immer nur 4.
Da sind es 4.
Das stimmt.
Und du siehst das auch, wenn du diese Strips liest, dass dann ganz oft, er macht ja am Ende seiner Seite immer seine Unterschrift und das variiert halt, wenn du diesen Nachdruck in Farbe, also diese Geschichte am Stück hast, da variiert das, da ist das nicht immer unten rechts.
Okay, das erklärt einiges.
Genau. Also für mich manchmal so, dass man merkt so, wenn man das bewusst auch so liest, okay, Unterschrift, weil es ist nicht immer eine Unterschrift da, aber wenn sie da ist, merkt man so, nächstes Panel, aha, da ist so ein Bruch, so ein Spannungsmoment. was dann ansonsten ein bisschen von Seite zu Seite manchmal ein wenig untergeht. Aber das ist so ein Jammern auf hohem Niveau.
Platzeffizienter abgedruckt. Das ist interessant, wenn es wirklich stimmt. Müsste man fast nochmal beim Verlag nachfragen, ob das wirklich so ist. Aber das macht Sinn auf jeden Fall. Genau. Also was noch drin ist natürlich, du hast jetzt die 4 Alben genannt, aber genau, was du jetzt auch gerade schon erwähnt hast, es gibt halt noch so eine Zwischenstrips, die jetzt nicht zum Album zusammengefügt werden können. Also so eine Gags auf einer Seite oder 2, 3 Seiten. Da gibt es auch noch etliche von und natürlich den redaktionellen Teil. Ich würde jetzt aber wirklich nochmal ganz kurz chronologisch machen, mal ein bisschen vorgehen und wie es jetzt halt zu Spirou überhaupt kam. Und wir haben jetzt gerade schon angedeutet, und zwar ist Spirou in Frankreich und ist auch immer noch eine Zeitschrift, in der verschiedene Comics von verschiedenen Artists, also von verschiedenen Künstlern sozusagen
gesammelt werden, so eine Anthologie quasi.
Ja, genau. Und es wird halt wöchentlich werden die so eine Fortsetzungsgeschichten. Sowas gibt es ja hier in Deutschland auch immer noch, bei Comics zum Beispiel macht es, glaube ich. Und das andere, Zack, macht es, glaube ich, auch noch, dass sozusagen die vorveröffentlicht werden und später dann nochmal als Album dann nochmal veröffentlicht werden. Und in dem Fall als Spirou wirklich eines der erfolgreichsten Magazine in Frankreich und auch schon jetzt gerade letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, 75 Jahre alt geworden. Und dort war halt sozusagen als das Hauptcomic immer am Anfang war halt Spirou und Fantasio so. Und genau, der Erfinder, das haben wir vorhin schon gesagt, war dieser Robert Voltaire, Rob Well wird er genannt auch, der hat ihn erfunden und zwar hat er ihn damals eingeführt, als es gibt so eine, die erste Geschichte ist halt so, es gibt dieses Mystique, das ist so ein Hotel in Belgien und der Hotelbesitzer angeblich versucht, einen geeigneten Pagen zu finden und das Ende der Seite ist dann sozusagen, er sprüht, also der Zeichner Rob Well, er hat sich selbst ins Comic eingebracht, er sprüht mit so einer Art Lebenselixier auf eine Zeichnung und da steigt dann auf einmal der Page raus, der perfekte Page für diesen Hotelbesitzer des Mystique und ja, also ganz anders eigentlich, das hat auch, glaube ich, nichts mehr mit dem jetzigen Spirou zu tun. Und weitergeführt hat es dann, wie du schon sagst, Gigé, der ihm dann auch später Fantasio, seinem chaotischen Freund von der Zeitung, so einen Reporter zur Seite gestellt hat und dadurch waren sie erst dieses komplette Team. Und genau, und dann ging es halt weiter mit Franquin, der halt, das hast du jetzt auch schon, das ist jetzt alles ein bisschen doppelt vielleicht, dass er das eigentlich diese alten Sachen gar nicht mag und er er hat halt das übernommen von Rob Well und von Gigé, Entschuldigung. Und genau, und hier fängt es halt auch so an, diese Gesamtausgabe fängt so ein bisschen an, so ein bisschen über das Leben von André Franquin zu berichten. Und da sind ganz coole Zeichnungen eigentlich schon drin, ne? Aus seiner frühesten Kindheit fand ich schon recht beeindruckend. Sein Vater wollte eigentlich, dass er in der Landwirtschaft tätig wird. Er hat dann aber irgendwie, glaube ich, an seiner Kunstuni studiert und dann später in so einem Trickfilmstudio halt diese Leute kennengelernt. Peyot und Morris halt zum Beispiel und bei Spirou bei dieser Zeitschrift angefangen. Naja, jedenfalls hat er dann 1946 die Möglichkeit bekommen, Spirou zu übernehmen. Und am Anfang, das ist halt auch sehr interessant, dieser Stil, ne? Haben wir gerade schon drüber geredet, dass sie so komisch aussehen. Er hat sich halt an diesen GG-Stil orientiert und ich weiß jetzt nicht genau, ob er die selbst von Anfang an sonst schon anders gezeichnet hätte, aber der Bruch ist dann wirklich zu später wirklich sehr groß.
Vermutlich schon. Er hat ja irgendwo, also es steht auch so drin, deswegen ist dieses Buch in der Beziehung wirklich fantastisch, weil da dann auch steht, er hat das quasi mitten innerhalb einer Serie nach ein paar Pellen übernommen und er fand
das als
Kind oder er hat das später auch, fand er das immer blöd, wenn man was wir manchmal bei Marvel vielleicht auch bemängeln, wenn so mittendrin ein Zeichner wechselt und du wirklich so einen Stilbruch siehst und dass du aus der Geschichte so ein wenig rausreißt. Und hier ist es halt dann so, er hat gesagt, okay, er will das nicht. Also deswegen hat er diesen Stil nachgeahmt, um kontinuierlich das quasi weiterzubringen. Und das führte dazu, dass die Figuren und Charaktere halt dann erstmal eine Weile halt so aussahen, wie er sie kannte, also wie er sie quasi übernommen hat.
Ja, genau. Und das ist halt total toll, dass das hier halt so redaktionell so aufbereitet ist, dass man halt genau sehen kann, die zeigen nochmal die beiden Panels. So, das ist das letzte Panel von Gigé und das ist das erste Panel von Franquin und das macht es halt wirklich zu so einem kleinen Schatz. Das hätte man halt in einer normalen Albumausgabe hätte man das halt niemals gemerkt. Und jetzt zu den einzelnen Geschichten vielleicht nochmal. Für mich sind es halt eher dadurch auch natürlich diesem Format geschuldet, also jede Woche ein, zwei Seiten. Es ist eher wie so eine Aneinanderreihung von Reihen, also von Ereignissen sozusagen. Genau, und irgendwie gibt es zwar da immer wieder Cliffhanger, die dann aber auch teilweise so seltsam aufgelöst werden. Und ich muss sagen, auch grafisch ist der Aufbau am Anfang recht so steif und anders, als er später sein wird. Und zwar sind dort pro Reihe immer drei Panels, was den Panels halt so eine fast quadratische Größe gibt. Also ganz, ganz selten wird man aus diesem Raster ausgebrochen. Aber genau, das ist halt schon recht streng und das wird sich dann später auch nochmal ändern. Ich weiß nicht, wollen wir zu den einzelnen Geschichten nochmal was sagen?
Nö,
Also man könnte.
würde ich gar nicht so nochmal drauf eingehen. Was ich interessant fand und das, ich habe, wir werden ja in dem zweiten Teil zu Spirou und Fantasio nochmal Spirou, Porträt eines Helden als jungen Thor berichten. Und ich hatte dieses Buch zuerst gelesen und dann merkt man, mit was für einer Ehrfurcht auch die neueren Autoren und Zeichner an das Werk gehen, weil liest man nämlich, deswegen lohnt sich vielleicht auch so die Kombination dieser beiden Bücher, liest man nämlich diese ersten vier Bände so in dieser chronologischen Reihe, dann fällt einem auf, dass gewisse Elemente, also später im, wo war denn dieser Boxkampf, also später im dritten Buch, ich glaube, das war, oder zwischendurch mal so als Geschichte, gibt es so einen Boxkampf mit dem Pagen, der da mitspielt und so die ganzen Kinder, die ihm zujubeln, die Kinder sind überhaupt so eine tragende Rolle, also der Fantasio ist so ein Quatsch, der Spirou ist so ein Held, aber auch in seiner Wohnumgebung für die Kinder so ein Vorbild, so eine Leitfigur. Oder diese Verkleidungsrolle von Fantasio, der sich da als alte Oma verkleidet in so einem Mini, so einem ganz alten Comicstrip. Das wird dann in diesem Porträt eines Helden als jungen Thor auch nochmal vorkommen. Also das sind alles so Reminiszenzen.
Genau, das ist fast eins zu eins übernommen. Also
genau.
Es ist so richtig so, die verbeugen sich richtig nochmal vor dem Frühwerk von Franquin und so. Und das ist wirklich toll.
Und das weiß
kann
man
natürlich
aber,
auch
das merkt man ja eben erst, weil das sind ja nicht reguläre Strips gewesen, die in diesem Buch sind, sondern das ist halt redaktionell von Carlson hier so mit eingefügt worden, so Abdrücke dieser Seite, obwohl irgendwo stand, dass das bei irgendeinem Verlag auch schon mal gesammelt rausgekommen ist, aber es ist halt wie immer schwer, an so alte Sachen ranzukommen und deswegen finde ich das sehr erfrischend oder schön, hier zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und man fühlt sich dann selber auch schon wie so ein kleiner Experte, wenn man das so, diese Puzzlestücke so ein bisschen zusammenfügen kann. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, gerade für Fans oder die sich so ein bisschen stärker da mal reinarbeiten wollen, halt wirklich so eine kleine, ja, ein kleiner Goldschatz, den man hier heben kann. Ich will mal vielleicht doch ganz, ganz kurz mal darauf eingehen, so, also wie hier die anfänglichen Geschichten funktioniert haben, damit man auch vielleicht den Kontrast zu den späteren Geschichten sieht. Also das erste richtige zusammenhängende Geschichte von Franquin war halt Der Tank, hieß es. Und dort kaufen halt Spirou und Fantasio so aus amerikanischen Nachkriegsbeständen einen Panzer. Und eigentlich heizen sie damit einfach nur durch die Stadt und stellen jede Menge Unsinn an. Und eigentlich
Die
war es
können
das
das
auch schon
Ding zwar
fast.
starten und fahren, aber sie können es nicht bremsen, nicht lenken
Ja,
und nichts.
genau.
Und das, was
Heizen durch
passieren muss,
irgendwelche
passiert dann
Häuser.
heraus, genau.
Genau, und es ist halt eher so eine Aneinanderreihung von Gags. Und beim zweiten ist es dann vielleicht schon ein bisschen komplexer, aber eigentlich auch nicht viel komplexer. Es heißt dann Spirou und das Fertighaus. Und in dieser Geschichte versuchen Spirou und Fantasio dann so eine Art Fertighausbausatz an einem Strand zu verkaufen. Und die bauen es dann auch auf und schlafen dort eine Nacht drin und wachen dann auf einmal auf hoher See auf. Und ja, hier ist es halt auch schon wieder so, dass eigentlich das Interessante gar nicht so sehr die Geschichte ist, sondern diese Hintergrundinfos dazu. Dann ist zum Beispiel, ja, das ist ja diese Stelle, die wir schon gesagt hatten, dass Jigé den Anfang gezeichnet hat, den Rest dann Franquin. Und so ein Panel wurde zum Beispiel auch später von Franquin überarbeitet. Und da wurde dann nochmal von der Redaktion, also von Carlsen, nochmal das alte Panel dazugefügt. Und da sieht man halt so sehr, so ein, ich sag mal, so ein Klischee-Juden und so schreibt das hier halt auch Franquin, dass er irgendwie, also im Gegensatz zu seinem Vater, der war halt wirklich Antisemit und irgendwie war Franquin halt natürlich kein Antisemit, sondern sehr tolerant oder wie auch immer, war aber auch durch seinen Vater und diese jahrelange Nazi-Propaganda irgendwie hatte ihn das halt auch eingefärbt und deswegen war das halt so ein bisschen, ja, der jüdische Kaufmann mit einer Hakennase oder wie auch immer so. So ist der halt erst, sah der erst aus und danach ist einfach ein freundlicher Mann.
Also wer das Buch
Und
dann zur
das.
Hand hat, das ist Seite 23 und ich finde fantastisch, das ist eines der besten Beispiele zu sehen, wie sich der Zeichenstil entwickelt hat von Franquin und
Ja.
wie Also unten dieser Kaufmann-Narre, der auf diesem Panel abgebildet ist, das ist halt wirklich so eine Figur, hätte man nur die gesehen, hätte jeder gewusst, wer die gezeichnet hat. Also das ist so der Inbegriff der Essenz von Franquin, der sagt, pass auf, das ist sein Zeichenstil, den er dann gefunden hat nach etlichen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre später das dann gezeichnet worden ist, aber mit wenigen Strichen tolle Gesichtsausdrücke, Mimik und aber aussagekräftig. Und das, wie gesagt, deswegen ist sowas auch sicherlich aus antiquarischer Sicht, und man merkt auch innerhalb dieser Geschichten, die dann noch kommen werden, dass wenn er nicht an den Hauptfiguren zu sehr hängt und man sich die Randfiguren anschaut, dann sieht man schon das Talent oder die Idee einer Entwicklung eines Stils. Ich hatte nur als Trivia am Rande auch ein kleines Buch von Jeff Lemire, vielleicht mache ich da mal einen extra Podcast draus, von Jeff Lemire, von seinen Anfängen gelesen. Und da gibt es vorne so ein Vorwort von ihm. Und da steht da, er hatte mal eine Idee für ein Buch, sein allererstes Comic, gefühlt 400 Seiten sollte das sein. Er meint, es ist nie fertig geworden. Er hat fünfmal angefangen, weil er immer halb nach 50, 100 Seiten festgestellt hat, dass sein Stil sich komplett geändert hat, bis er seinen jetzigen authentischen Stil gefunden hat. Und hier muss man sich wahrscheinlich ähnlich vorstellen, ne? Franquin hat permanent an dieser Figur gearbeitet, hat sie weiterentwickelt, mit Pausen, hat halt einfach seinen Stil gefunden und nach gefühlten, weiß ich nicht, vier Jahren hat er dann, oder fünf Jahren hat er dann so den Stil gefunden, den er dann bis ans Ende seiner Tage durchgehalten hat. Und wenn man heute Figuren von ihm sieht, man Körperhaltung, Mimik, Gestik, man merkt sofort, also das ist von ihm und oder zumindest durch ihn geprägt, wenn es halt neuere Autoren sind, aber im Wesentlichen hat er so eine Essenz seines Stils gefunden. Da wollte ich dich eigentlich mal fragen, wie ist das bei dir? Hast du für dich auch, wenn du jetzt zurückschaust auf dein Werk oder deine Werke, merkst du da auch so eine Evolution und sagst, naja, manches muss ich nicht unbedingt nochmals vorzeigen? Wie ist das bei dir als Künstler? Klar.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass man, also man hat es ja auch bei der Arbeit an Alisic gemerkt, wenn man halt den Anfang, also ganz am Anfang ändert sich der Stil von den Figuren tatsächlich nochmal ein bisschen, wenn man drauf achtet. Ich habe da auch wirklich dann gar nichts groß mehr dran geändert. Also so zum Beispiel der Frings, dieses eine Skeletttyp und so, der hat noch ganz andere Zähne und so, auch das Gesicht sieht noch relativ anders aus, aber man muss halt schon drauf achten und dann einfach beim Stil dann auch bleiben, und selbst wenn man vielleicht später eine bessere Idee oder so hat, muss man probieren, dem Ganzen treu zu bleiben, dass wenigstens innerhalb der Serie dann der Stil so
einen homogenen Look erreicht. Ne? Nee, aber ich fand das halt auch fantastisch zu sehen und auch so, wie sie es beschrieben haben und formuliert haben, und das macht halt wahrscheinlich so einen großen Reiz dieser Serie halt auch aus.
Ja, und man kann ja wirklich auch sagen, das ist ja nicht nur jetzt, dass irgendwie Franquin seinen Stil gefunden hat, sondern im Grunde ist das ja auch so ein Stil, der fast stellvertretend für so eine Art franco-belgischen Stil halt steht. Also es ist ja, also der hat bestimmt da etliche auch einfach innerhalb des Landes oder innerhalb von Europa oder vielleicht auch sicherlich weltweit beeinflusst mit dieser Art von Zeichenstil. Ja, ich würde jetzt noch mal kurz auf die Gesamtausgabe Nummer 2 eingehen, weil wie gesagt, ich finde, ab da werden dann auch nicht nur die Hintergrundinfos, sondern die Geschichten ziemlich genial.
Welche Geschichten sind dann drin?
Es sind diesmal dann 3 Alben. Und zwar.
Ach, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil das erklärt den Unterschied. Weil ich hatte ja mal geschaut, was kostet jetzt jedes einzelne Album, ob das ein gleicher Preis ist. Das variiert ein wenig, aber das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass es mal 3x4 Alben sind. Weil zwischen, 29,90 € und 32,90 €, gut, sind es 2-3 €, aber das macht jetzt auch den Kohl nicht fett. Aber insgesamt sind es, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, 8 Gesamtausgaben, vorbestellbar. Die 8. kommt erst noch raus. Also ich weiß gar nicht, wie die dran arbeiten, was da jetzt geplant ist. Also gegenwärtig kann man theoretisch 8 bestellen.
Wobei die 2. tatsächlich auch wieder 32,90 € kostet, weil die Alben sind, glaube ich, wesentlich umfangreicher. Ich denke mal, die waren so um die 60 Seiten dann jeweils. Also das Buch ist eben genauso dick, würde ich mal sagen. Also über 200 Seiten auf jeden Fall auch. Es geht Der Zauberer vom Rummelsdorf, das ist, glaube ich, auch so echt ein echter Klassiker geworden und hat dann auch so wirklich den so Spirou auch auf so eine neue Ebene verfrachtet. Dann eine aufregende Erbschaft, sehr, sehr wichtig auch für die Spirou-Serie. Hier ist nämlich zum ersten Mal kommt hier das Marsupilami vor. Und dann die Entführung des Marsupilamis. Das sind diese 3 Alben, plus halt auch wieder jede Menge Zusatzmaterial, auch wieder sehr, sehr gut herausgearbeitet.
Ich musste dich nochmal ganz kurz unterbrechen, weil ich das so fantastisch fand, weil ich das auch nicht wusste. Und wer immer wissen wollte, warum es Jetzt habe ich den Namen von dem Eichhörnchen vergessen. Wie ist das nochmal? Nicht Piet.
Pip.
Pip, ja, fast. Das ist wie mit der Elbe und der Spree, aber egal. Nee. Und wer immer schon mal wissen wollte, warum wahrscheinlich da so ein Eichhörnchen mit auftaucht, der wird zumindest zwischen den Zeilen in dem ersten Band eine Antwort finden. Fand ich auch sehr, sehr informativ. Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Wir werden es nicht verraten. Soll ja als Spannungsbogen erhalten bleiben.
Genau. Ja, jedenfalls zweite Ausgabe. Also ich fange einfach mal mit dem ersten Album, so die Hintergrundinfos kann ich auch noch mal ein bisschen vielleicht drauf eingehen. Aber also im ersten, im Zauberer von Rümmelsdorf, geht es darum, dass Spirou und Fantasio Campingurlaub machen in Rümmelsdorf. Und da fängt es eigentlich gleich ziemlich witzig an. Und zwar ist es eigentlich ein Minidorf. Und am Ortseingang, ohne dass da jetzt eine Kreuzung oder sonst was wäre, steht einfach mal eine Ampel. Und der Bürgermeister kontrolliert dort die Leute und guckt, ob die bei Rot stehen bleiben. Und der sagt immer, ja, hier, wir haben dieses fortschrittliche Dorf und die Ampelanlage. Und er ist da richtig stolz drauf. Macht halt bloß leider keinen Sinn. Und da sind dann halt auch Spirou und Fantasio, die da durchgehen und der sagt dann, ey, warum seid ihr nicht stehen geblieben an der Ampel? Und ja, weil sie grün war halt, ne? Und naja, jedenfalls, das fängt irgendwie schon ziemlich originell, finde ich, an. Und jedenfalls ist in diesem Rummelsdorf ist etwas Seltsames passiert dort. Teilweise magern die Kühe ab an einem Tag. Am Tag darauf werden sie auf einmal super dick und geben Milch ohne Ende, die dann aber irgendwie ungenießbar ist. Schweine sind zum Teil blau mit schwarzen Punkten und überall wachsen so ganz seltsame Pilze. Und die Dorfbewohner verdächtigen so einen, also jetzt hier in dem Album wird Zigeuner genannt. Ich dachte eigentlich, das wäre politisch nicht mehr so ganz korrekt, aber jedenfalls ist es so ein Typ, ich sage jetzt einfach mal ein Typ, der im Wohnwagen halt lebt und die verdächtigen den, weil der halt nicht zum Dorf jetzt so richtig gehört. Und später kommt dann aber raus, ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass der Graf von Rummelsdorf, der hier halt auch eingeführt wird, den auch jeder kennen dürfte, der immer total abgefahrene Erfindungen irgendwie auch macht, dass der dafür verantwortlich ist. Und zwar hat der so eine Pilze und die funktionieren eigentlich so ähnlich wie Zaubertränke. Und zwar machen sie einen entweder unendlich stark zum Beispiel oder sie betäuben einen oder lassen einen extrem schnell altern. Dann ist man zack 70 Jahre älter. Es gibt auch zum Beispiel welche, die einen dann oder als Nebenwirkung im Dunkeln noch leuchten lassen. Und da passieren jetzt wirklich die surrealsten Dinge. Und natürlich kommen dann auch Gangster, die dann diese Pilze irgendwie stehlen und dann damit einiges irgendwie anstellen. Also erstmal nochmal vielleicht zur Struktur auch. Also die Geschichten, die es halt viel, viel besser erzählt, hat halt auch, also ist richtig zusammenhängend und man merkt, die Charaktere sind viel, viel komplexer und auch ausgefallener geworden. Und ja, die Geschichte hatte auch eine gewisse Tiefe. Also Stichwort vielleicht da Rassismus, diese Geschichte mit dem Typen, der aus dem Wohnwagen ist, halt irgendein, ich sag jetzt einfach mal so ein Ausländer, der halt da irgendwie nicht reingehört und verdächtigt wird und so. Also da werden jetzt auch so politische Dinge vielleicht angesprochen und so, funktioniert aber trotzdem als Jugend- und Kindercomic immer noch. Und auch die Form hat sich halt geändert. Und zwar sind jetzt nicht mehr diese zwei Bilder pro Reihe, sondern es sind jetzt, es sind nicht mehr drei, sondern es sind jetzt zwei. Das wird auch manchmal durchbrochen, aber dadurch wirkt das Ganze halt weniger quadratisch und hat halt mehr dieses Cinemascope oder wie sich das, also so dieses Kino- oder TV-Format so ein bisschen. Und da kann man natürlich jetzt viel besser so Landschaften oder Hintergründe und so Szenen irgendwie einfangen. Und hier ist es halt auch sehr auffällig, dass Spirou und Fantasio eigentlich zum ersten Mal wirklich richtig cool aussehen, also so, wie wir sie kennen. Und das ist wirklich halt eine wahnsinnige Entwicklung, wenn man gerade auch diese Gesamtausgabe 1 daneben nochmal sich hält und die ersten Gehversuche von Franquin sich anguckt. Und das ist halt innerhalb wirklich von 4 Jahren. Das ist echt Wahnsinn. Und also ich will jetzt auch nicht zu lange darüber quatschen, weil jetzt auch gerade Daniel das nicht gelesen hat. Aber ich würde noch mal ganz kurz auf den zweiten Teil eingehen, der dann, also das zweite Album, was Eine aufregende Erbschaft halt heißt. Und da geht es halt darum, dass Fantasios Onkel stirbt und er soll eine Erbschaft dann antreten. Aber es ist halt nicht nur er,
der. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Eine Frage noch. Gerne. Hat das eigentlich was mit diesem Onkel Ottos Testament, diesen ganz, ganz Anfängen zu tun? Also sind da Parallelen zu finden?
Nicht wirklich. Okay. Ist schon ziemlich anders und auch wieder viel komplexer und viel besser so. Jedenfalls ist er nicht der einzige Erbe, sondern es gibt noch zwei Tanten und sein Vetter Zantafio, der zum ersten Mal auftaucht, der dann als auch späteren oder Fans oder so bekannt sein dürfte als einen der Erzfeinde der beiden, der halt auch wirklich bitterböse wird, in jetzt hier im ersten Teil erstmal so eingeführt wird und vielleicht noch nicht ganz so böse ist. Die drei Parteien sozusagen, also die zwei Tanten, der Vetter und Fantasio, die sind halt aufs Erbe angesetzt und dann gibt es diesen Notar und der gibt erstmal den beiden Tanten so einen komischen, nervigen Papagei, der die dann sofort anfängt zu beschimpfen in die Hand und dann bleiben halt nur noch Zantafio und Fantasio und es geht halt darum, ja, ihr sollt drei Disziplinen erfüllen und wer diese Disziplinen gewinnt, der kriegt das Erbe. Also eigentlich so eine alte Geschichte, die man auch aus vielen Filmen und so kennt, aber die hier wirklich toll umgesetzt ist. Und zwar geht es halt am Anfang darum, wer erfindet eine sinnvolle Erfindung. Ja, ist jetzt ein bisschen doppelt, aber du weißt, was ich meine. Also, und das zeigt halt auch schon mal, weil ja der Fantasio wird ja auch in späteren Abenteuern immer wieder abgefahrene Erfindungen irgendwie vorweisen. Und das wird hier halt auch schon mal angedeutet. Und dann die zweite Disziplin ist dann ein Autorennen. Und dieses Autorennen, ja, da sieht man auch so ein bisschen vielleicht diese Vorliebe von Franquin auch für einerseits schnelle Autos, aber andererseits halt auch Designs. Das, ja, da wird man immer wieder merken, dass er sehr viele so zeitgenössische so Möbelstücke oder Autos oder sowas in seine Zeichnungen einführt und in die Hintergründe. Und das ist hier auch sehr, sehr markant. Also nochmal ein weiteres Stilelement, was wir immer wieder finden werden. Und dann gibt es den dritten und vielleicht auch coolsten Teil, wo sie das sogenannte Marsupilami im Dschungel aufspüren sollen. Ja, also ein fast so eine Art Fabelwesen, wo man nicht so genau weiß, gibt es das wirklich oder nicht. Und es taucht dann halt zum ersten Mal auf und wird halt wirklich ganz, ganz toll hier eingeführt. Ja, also ich würde sogar fast sagen, mit Leuten, mit denen ich über Spirou und Fantasio gesprochen habe, da gibt es die meisten von denen, den hat erstmal Spirou und Fantasio, nee, kenne ich nicht. Und da habe ich gesagt, ja, kennst du das Marsupilami? Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das kenne ich, logisch. Und es ist halt witzig, dass das Marsupilami dann eigentlich nach und nach den Spirou und Fantasio fast den Rang an Popularität vielleicht abgenommen hat. Und da gibt es aber leider das, so rechtliche Probleme, weshalb das Marsupilami dann sehr lange nicht mehr aufgetaucht ist in neueren Bänden. Und zwar hat es Franquin damals, also die Rechte hat er verkauft, außer die Rechte am Marsupilami. Also die durften nicht, das Marsupilami durfte nicht mehr benutzt werden. Und jetzt hat gerade der Verlag irgendwie die Rechte zurückgekauft. Und das ist gerade so eine kleine Sensation, dass im neuesten, im Nummer 53, das Marsupilami wieder auftaucht. Aber es ist wohl immer noch nicht so ganz geklärt und nicht sicher, ob das Marsupilami jetzt überhaupt wieder normal, regulär in die Serie eintauchen darf oder nicht. Aber jedenfalls, dieses Tier wurde halt hier auch zum ersten Mal eingeführt.
Mal ja, noch ganz kurz, halt, mal noch zwei Einträge oder Einfügungen, weil das hatte ich, glaube ich, dir auch geschickt, wer sich eben interessiert, wie weitreichend das Design und die Hintergründe von Franquin sind, der sollte mal einen Blick, ich werde es auch entsprechend verlinken im Podcast-Beitrag, in die Comic-Scene 120 schauen. Da gibt es drei Seiten Artikel darüber, wie er, also Franquin, sein Design gemacht hat und was für Reminiszenzen an eben Design-Artwork auch damit reingegangen ist, dass das zwar alles sehr, man merkt zwar jetzt, wirkt ein wenig dated, so 70er, 80er Look, aber das ist alles damals halt state of, also up to date gewesen. State of the art ist genauso blöd, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja.
Und das finde ich halt irgendwie spannend zu sehen, weil man liest als Konsument, wenn man sich da jetzt nicht, man muss jetzt da nicht kein totaler Nerdboy werden, aber man liest das und guckt sich an und stellt halt fest, das ist so ein einheitliches, sehr mittlerweile zwar antiquiertes Design, aber trotzdem irgendwie immer noch modern in irgendeiner Form. Und das macht halt irgendwie Spaß zu sehen, dass das eben alles auch durchdacht und designt ist. Und nochmal,
ja, vor allem halt, wenn man gerade in andere Comics sich anguckt, wo halt so ein Schrank halt einfach nur ein Schrank ist, merkt man hier schon ganz klar, das ist halt ein besonderer Schrank oder ein besonderes Bett oder da sind halt auf kleine Details wirklich wird geachtet, dass da, weiß ich nicht, die Füße vom Stuhl halt eine besondere Form haben oder so. Also wenn normalerweise halt zum Beispiel ein Stuhl einfach, okay, das ist, hat vier Beine und weißt du, sowas halt und eine Lehne, ist es halt hier wirklich man merkt einfach, dass dieses Ding gibt es wirklich oder es ist halt ein Design-Element dann. Genau, das hatte ich mir dann auch nochmal durchgelesen. Super interessant, dieser Artikel. Und da kann ich auch direkt nochmal empfehlen, wer noch ein bisschen zusätzliche Informationen zum Masopilami haben will. Da ist nämlich in der Comic-Szene Ausgabe 119 auch ein Special über dieses schon von mir diese genannte Rückkehr des Masopilamis, wo auch nochmal ein bisschen drinsteht, wo vielleicht die Einflüsse herkamen, wo Franquin vielleicht die Inspiration hatte. Und zwar gibt es so ein seltsames Wesen aus Popeye, was sehr ähnlich ist. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber das hat zum Beispiel, das macht immer Jeep, Jeep und das Masopilami macht ja immer Huber, Huber. Und dieses Wesen sieht halt auch, das ist halt auch gelb mit schwarzen Punkten und erinnert schon so ein bisschen vielleicht an dieses Masopilami.
Aber jetzt nochmal Hand aufs Herz, Masopilami war für mich gar nicht so relevant. Bei mir war es, wie ich schon am Eingang sagte, Gaston. Das war so der Einstieg. Danach habe ich mir das Büro und Fantasio angeschaut. Hatte aber gefühlt vor, weiß ich nicht, Summe hier einfügen, x Jahren, damals war Gaston, weil das halt mehr so auf einen Seite immer so ein Gag zusammengebastelt wird, reizvoller als damals so ein ganzes Album, eine ganze Geschichte mit etwas mehr Text. Mhm. Aber Masopilami habe ich mir damals gar nicht so mal angeguckt. Wie ist es bei dir? Was ist bei dir so der Franquin-Einstieg gewesen?
Ja, ich glaube, das war auch eins, jetzt fällt mir leider nicht mehr ein, der Name, irgendwie sowas wie Schlaflos in Rummelsburg oder an sowas kann ich mich noch erinnern. Und da war das Masopilami, glaube ich, auch dabei. Also jedenfalls, das Masopilami ist mir schon gerade als Kind und so ist mir das wahnsinnig im Kopf geblieben, weil das ist einfach, wir haben es jetzt nicht richtig beschrieben, weil ich davon ausgehe, dass jeder kennt, aber es ist eigentlich so eine Art, ja, wie so ein bisschen wie vielleicht so eine Mischung aus Affe und Tiger oder so, also so ganz auffälliges Gelb mit schwarzen Punkten und hat halt einen 7 Meter langen Schwanz und dieser Schwanz kann halt für alles Mögliche benutzt werden. Also das heißt, wenn das Masopilami aus dem Fenster stürzt, dann macht es aus dem Schwanz schnell so eine Art Sprungfeder und hüpft dann einfach weiter. Oder wenn es um Schlägereien oder sowas geht, dann wird da so eine Art Faust gebildet und es haut halt kräftig zu und es ist halt, ja, das ist halt natürlich für so ein Kind einfach das Größte, so ein Fantasiewesen, was einfach irgendwie total witzig, lacht sich auch immer über allen möglichen Kram tot, ist irgendwie so schadenfroh und so. Also für mich war auch, muss ich sagen, das Masopilami wichtiger als das Büro in Fantasio irgendwie.
Gut, dann soll es das der erste Teil quasi gewesen sein und ihr könnt dann eigentlich direkt weiterhören, denn im Feed müsste dann unmittelbar auch der zweite Teil zum Büro in Fantasio, ich sage jetzt mal, klein Mini-Special erfolgen und da stellen wir halt ein neueres Werk vor, was thematisch da ganz gut reinpasst. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit zunächst einmal.
Eine kleine Ergänzung noch, also nicht nur das Comic Review, sondern auch im Hunting Down Comics werde ich im nächsten nochmal über Spirou und Fantasio sprechen und das ganze Thema hat mich eher so ein bisschen angefixt, dass ich wahrscheinlich des Öfteren mal eins zwischenschieben werde.
Hunting Down Comics, Ausgabe 38, falls ihr das etwas später hört. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und entweder bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, bis gleich.